ARD.
Grönland wird nicht Eigentum der Vereinigten Staaten sein. Grönland wird nicht von den USA regiert werden. Grönland wird nicht Teil der USA sein.
Der Ministerpräsident von Grönland, Jens Frederik Nielsen, vor dem gestrigen Treffen von Dänemark, Grönland und den USA in Washington. Bei dem Treffen selbst hat es keine Einigung zum weiteren Vorgehen gegeben. Schweden, Norwegen und Deutschland wollen jetzt Militärangehörige nach Grönland entsenden. Und die Ukraine friert. Russland greift gezielt Wärmekraftwerke an, die sowohl Strom als auch Fernwärme liefern. Vor allem Familien leiden unter den Folgen. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 15. Januar um 7.30 Uhr. US-Präsident Trump hatte gestern nochmal bekräftigt, Grönland übernehmen zu wollen, und auch bei dem gestrigen Krisentreffen in Washington mit dem dänischen Außenminister und der Vertreterin Grönlands, unter anderem mit Vizepräsident Vance, haben sich keinerlei Ansätze für eine Einigung gezeigt. Torben Börgers berichtet aus Washington.
Der Druck auf Grönland steigt. US-Präsident Trump will die Arktisinsel weiterhin unter seine Kontrolle bringen, egal wie. Notfalls auch mit militärischen Mitteln. Vor dem Besuch von Dänemarks Außenminister Rasmussen und Grönlands Außenministerin Motzfeldt in Washington macht der Ministerpräsident des Inselstaats noch einmal klar, dass sein Land ein Teil von Dänemark bleiben will. Grönland wird nicht Eigentum der Vereinigten Staaten sein. Grönland wird nicht von den USA regiert werden. Grönland wird nicht Teil der USA sein. Das sieht Trump ganz anders und verschärft vor dem Treffen den Ton. Das ist Ihr Problem. Ich bin anderer Meinung als Sie. Ich weiß nicht, wer er ist, aber das wird ein großes Problem für ihn werden. Grönland gehöre aus Sicherheitsgründen in die Hände der USA, so der US-Präsident auf Truth Social. Die NATO müsse dafür den Weg ebnen, alles andere sei inakzeptabel. Mit einem KI-generierten Bild von Schlittenhunden an einer Weggabelung bekräftigt das Weiße Haus die kompromisslose Haltung des Präsidenten. Grönland müsse sich entscheiden zwischen den USA und China oder Russland. Geht es nach der Mehrheit der gut 50.000 Einwohner von Grönland, lautet die Antwort weder noch. Sie müssen Trump sagen, dass er sich zurückhalten muss und nicht einfach alles bekommen kann, nur weil er etwas haben will.
Alle Einzelheiten, die zu dem Treffen gestern in Washington bekannt geworden sind, hat jetzt Gudrun Engel.
Es soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden zwischen eben Dänemark, Grönland und den Vereinigten Staaten, um zum einen genau zu gucken, was denn jetzt genau die amerikanischen Sicherheitsbedenken in Grönland und rund um Grönland tatsächlich sind und ohne dabei aber die roten Linien Dänemarks, des Königreichs Dänemarks, zu verletzen. Treffen wurde ja kurzfristig in das Eisenhower-Gebäude hinter mir verlegt, weil sich auch der US-Vizepräsident J.D. Vance mit eingeklinkt hat. Das war ein durchaus diplomatisch unkonventioneller Vorgang. Normalerweise war das so nicht vorgesehen. Und man hat etwas befürchtet, dass dadurch ein gewisser aggressiver Tonfall in das Treffen kommen könnte. Das scheint nicht so gewesen zu sein. Das haben wir auch gesehen, weil alle Teilnehmer, die das Treffen verlassen haben, durchaus sehr erleichtert gewirkt haben und sich unter anderem hinterher mit so einem Fistbump, also mit so einem Faustgruß, abgeklatscht haben.
Die Reaktionen aus Europa zu dem Treffen fasst Tina Hassel in Brüssel zusammen.
Das Europaparlament verurteilt den Besitzanspruch von Trump. Ansonsten hält man sich hier noch bedeckt. Aber man ist sicherlich erleichtert, dass es nicht zum offenen Eklat zwischen zwei NATO-Partnern gekommen ist. Denn hätten die USA, der größte und wichtigste Bündnispartner, ein anderes NATO-Mitglied auf offener Bühne bedroht, dann wäre das de facto wirklich ein ganz großes Problem für Artikel 5 und die NATO insgesamt gewesen. Die Nervosität hier, die ist groß. Vor allem, Gudrun hat es gesagt, als man hörte, dass Vizepräsident Vance dabei ist, denn den sieht man in Brüssel als Hardliner. Und wir haben gehört, dass es hinter den Kulissen den ganzen Tag zahlreiche Gespräche gegeben hat, auch zwischen NATO-Vertretern und der Trump-Administration.
Welche Optionen die Europäer und die NATO jetzt haben, dazu nochmal Tina Hassel.
Tja, die sind sehr begrenzt, weil die Europäer und die NATO so abhängig sind von den USA. Deshalb ist die Vorstellung, man würde Grönland vielleicht irgendwann militärisch gegen die USA verteidigen, völlig absurd. Es geht jetzt darum, schnell die NATO-Präsenz in der Arktis zu erhöhen. Das hatte NATO-Generalsekretär Rutte gestern ja auch schon angekündigt. Es dürfte um eine Ausweitung von militärischen Manövern und Missionen gehen. Und Deutschland schickt laut Medienberichten in dieser Woche einen ersten Erkundungstrupp nach Grönland, aber eine Verlegung größerer Truppenkontingente von NATO-Verbündeten, das gilt hier derzeit als unwahrscheinlich.
Dieser deutsche Erkundungstrupp soll erstmal eine Stärke von 13 Soldaten haben, das hat das Bundesverteidigungsministerium bestätigt. Ein Transportflugzeug soll noch heute Morgen nach Nuuk auf Grönland starten. Demnach will die Bundeswehr bei dem Einsatz herausfinden, welchen Beitrag sie bei der militärischen Unterstützung von Dänemark leisten kann, beispielsweise bei der Seeraumüberwachung. Dann schauen wir jetzt in die Ukraine. Russland greift ja täglich mit Drohnen und Raketen gezielt Wärmekraftwerke an, die sowohl Strom als auch Fernwärme liefern. Die Zerstörungen sind so heftig, dass viele Haushalte mehrere Tage ohne Heizung auskommen müssen, meist noch länger ohne Strom. Bei Außentemperaturen von unter minus 10 Grad. Das ist vor allem für Familien eine schwere Belastung. Florian Kellermann hat mit betroffenen Familien gesprochen.
Katerina Sujetina ist die Mutter von zwei kleinen Kindern, 2 und 4 Jahre alt. Die russischen Luftangriffe auf die ukrainische Energieversorgung haben ihr Leben zur Hölle gemacht. Am schlimmsten ist es, wenn es gar nichts gibt. Das kommt vor. Kein Strom, kein Wasser und keine Heizung. Und wenn es dann noch Luftalarm gibt nachts. Du musst runter in den Schutzraum mit kleinen Kindern. Die machen sich schmutzig. Sie verstehen, was ich meine und müssen geputzt werden. Aber das geht nicht. Und dann bist du wirklich völlig verzweifelt. Nicht mal ein warmes Essen kannst du den Kindern machen. Die 33-Jährige lebt in Kiew. Nach jedem Angriff auf die ukrainische Hauptstadt ist es besonders schlimm. Dann versuchen die Energieversorger, die Lage zu verbessern. Das gelingt nach und nach bis zur nächsten Attacke. Strom gibt es gerade ausnahmsweise bei Katerina Sujetina. Das nutzt sie aus, um Essen zu kochen. Sie füllt heißes Wasser in eine Thermoskanne. Aber es ist kalt in der Wohnung. Die Arbeitsberaterin trägt einen dicken Pullover. Im Kinderzimmer zeigt sie einen Schlafsack, der im Laufstall liegt. Darin schlafen unsere Kinder. Wir legen ihnen noch Wärmflaschen in den Schlafsack. Das Wasser dafür wärmen wir im Auto auf, wenn es keinen Strom gibt, mit Hilfe der Autobatterie. So haben sie es warm. Na, und der Hund legt sich auch neben sie und wärmt etwas. Auch tagsüber wickelt sie sich mit den Kindern oft einfach in Decken, weil es zu kalt ist. Die 4-jährige Diana zeigt ihre Lampe, die Mama für sie einschaltet, wenn der Strom ausfällt. Sie hat einen Akku eingebaut und hält besonders lang. Jede ukrainische Familie entwickelt jetzt ihre eigenen Überlebensstrategien. Bei Tetjana Pravdyuk, einer Kinderärztin, gibt es immerhin warmen Tee. Sie hat einen Gasherd, den kann sie gut gebrauchen, denn die Heizkörper sind nur lauwarm. Immerhin besser als in den vergangenen Tagen, da waren sie ganz kalt. Aber Strom gibt es nicht. Die 34-Jährige führt durch die Räume ihrer Wohnung im Halbdunkeln. Diese Kiste ist jetzt das Herz unserer Wohnung. Da liegen alle Powerbanks drin, die wir haben, auch alle Stecker und Kabel. Sie sind alle ladebereit für den Fall, dass der Strom kommt. Manchmal haben wir 20 Stunden lang keinen Strom und dann für gerade mal 2 Stunden. In dieser Zeit musst du dann so viel aufladen wie möglich. Tetjana ist in Elternzeit. Sie lebt zusammen mit ihrem Sohn Dmytro, der noch keine 3 Jahre alt ist. Die beiden müssen diese schwierige Zeit alleine bewältigen. Der Vater kämpft in der Armee. Das da hinten ist der Weihnachtsbaum. Ich habe ihn noch nicht weggeräumt. Das Kind soll doch trotz allem eine Kindheit haben. So ist es, als ob die Feiertage noch ein bisschen andauern. Vor kurzem habe es noch nicht einmal Wasser gegeben, erzählt Tetjana. Ausgerechnet, als der kleine Dmytro Durchfall hatte. Schlimm sei das gewesen, ohne Wasser im Klo. Was in dieser Situation Hoffnung macht, Катерина Суєтіна blickt auf die kleine Diana. Sie sind es letztendlich, die dich beruhigen. Sie sind schon so erwachsen für ihr Alter. Sie wissen, dass Krieg ist. Sie wissen, was eine Sirene ist. Das Bewusstsein, dass sie Kinder großziehen muss, das gebe ihr derzeit Kraft, sagt die Mutter.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Vielen Dank für euer Interesse.